Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen zur Medientechnik. So langsam geht es ja auf die letzte Runde sozusagen der Themen, die wir vorhaben. Sie hatten ja diesen Durchlauf durch die einzelnen Medien, die wir so kennen, Audio, Video, Bilder und jeweils die Eingabetechnik, die man speziell dafür hat, spezielle Geräte wie Kameras, Mikrofone und so weiter. Das Ganze muss aber natürlich so ein bisschen eingebettet werden dahin, dass wir es mit Rechnern zu tun haben, die ja irgendwie ganz normale Computersysteme sind. Darüber lernen Sie in Rechenarchitektur eine ganze Menge. Und die letztlich diese Daten verarbeiten müssen. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass wir es ja auch mit ganz gewöhnlichen sozusagen Ein-Ausgabemedien zu tun haben, also mit einem Bildschirm, auf dem was angezeigt wird, mit einer Tastatur, mit der was eingegeben wird zum Beispiel. Und deswegen haben wir einen ganzen Block jetzt nochmal vorgesehen, in dem es ganz grob darum geht, wie werden diese Mediendaten in die Systeme eingeschleust, wieder rausgeholt, wie werden sie gespeichert, das sind die nächsten beiden Vorlesungen, und einfach, wie funktioniert eine Ausgabetechnologie. Das hat jetzt einerseits so ein bisschen abrundenden Charakter für die Medientechnik selber, andererseits sind es auch Grundlagen, die man dann wieder ganz gut eigentlich brauchen kann, wenn man den Bereich Mensch-Maschine-Interaktion anschaut. Sie sehen ja, dass im Bachelorstudiengang die Mensch-Maschine-Interaktion eine Pflichtveranstaltung ist im vierten Semester. Und wenn ich darüber rede, wie ich Systeme so gestalten will, dass Menschen gut mit umgehen können, dann muss ich natürlich einiges darüber wissen, was die technischen Voraussetzungen sind, zum Beispiel, was für Display-Technologien es gibt, was die für Eigenschaften haben. Und da soll das jetzt mal so ein bisschen zumindest einen Geschmack dafür vermitteln. Also es geht ganz allgemein um Architekturfragen, Rechnerarchitekturfragen ganz knapp am Anfang. Und dann geht es um Texteingabe, also insbesondere Tastaturen. Dann geht es um Zeigegeräte, also die Maus und Verwandte. Und dann um Grafikkarten und Anzeigegeräte, also Monitore vor allem. Und um Druckertechnologie. Ja, das Gerät, das Sie hier sehen, ist der PC sozusagen. Der erste Standard-PC von 1981. Damals von IBM entwickelt, war eine ganz umstrittene Geschichte, ob das tatsächlich ein Markt wird, wusste niemand so richtig. War ein recht riskantes Unterfangen, so ein Gerät auf den Markt zu bringen, was sich natürlich als großer Erfolg dann herausgestellt hat. Für uns sind vielleicht interessant, wenn man jetzt dieses Baujahr 81 anschaut, die technischen Daten. Der Prozessor ist heute immer noch bei ganz vielen von Intel und ist auch mit dem verwandt vom Befehlssatz, wie er damals schon war. Aber die Taktfrequenz, wenn Sie anschauen, 4,77 MHz damals, heute sind Sie grob gesagt beim Tausendfachen davon. Also da hat sich in der Zeit dramatisch einiges verändert. Es ist nicht bloß sozusagen einfach mehr geworden. Also beim Prozessor, die 4,77 MHz, ist einfach schneller geworden. Gleichzeitig haben wir jetzt in der letzten Zeit die Entwicklung, dass es, weil das mit der Beschleunigung auch irgendwann seine Grenzen kommt, dass wir eine Vielzahl von Rechenkernen in einem Prozessor haben, dass wir so Parallelverarbeitung immer stärker haben, was neue Herausforderungen auch an die Software letztlich bringt. Beim Speicher sehen Sie, es ist im Prinzip auch einfach eine riesige Vergrößerung, aber es gibt gerade, was die Ein-Ausgabetechnik angeht, so richtige qualitative Unterschiede. Also bei Geschwindigkeit und Speicher, da kann man sich ja, kann man sagen, gut, wird einfach immer schneller und immer größer. Aber wenn Sie die Ein-Ausgabe anschauen, diesem PC fehlt ein ganz wesentliches Gerät zum Beispiel, das Sie heutzutage immer erwarten würden neben dem PC, nämlich die Maus. Die gab es damals überhaupt nicht. Das ist einfach eine wesentlich spätere Erfindung. Die Tastatur, na gut, die schaut schon so ähnlich aus, wie wir es heute kennen. Aber wenn Sie den Bildschirm einschalten, dann werden Sie feststellen bei dem Gerät, dass das ein reiner Schwarz-Weiß-Bildschirm ist. Also schon mal der große Unterschied, keine Farbe. Und darum heißt es hier Monochrom. Und dass es keine Grafik gibt. Das ist eine reine Textanzeige, die wirklich bloß eben in Zeilen orientiert, sogar in gleich großen Zeichen, also keine Proportionalschrift, Text anzeigen kann. Da haben wir einen gigantischen Unterschied. Also historisch hat es ja eine ganze Zeit gedauert, bis die ersten ganz teuren Grafikterminals mal rauskamen, mit denen man wirklich was zeichnen konnte auf dem Bildschirm. Und heutzutage ist es völlig normal, dass wir Grafikkarten mit Millionen von Farben haben, dass wir, kommt dann gleich noch ein bisschen was dazu, spezielle Prozessoren haben für Grafikbeschleunigung, dass die Grafikkarten ihren eigenen Speicher haben. Da sind also wirklich riesige Unterschiede und das, was Sie heutzutage für irgendwie unter 1.000 Euro kaufen können, Das war vor nicht gar so vielen Jahren eigentlich ein Grafikspezialrechner. Beim Ton ist es auch so, dieses Ding hat eben gerade einen Tonerzeuger gehabt, was man Pieps sagen kann, das war alles. Und inzwischen haben wir uns ja genau angeschaut, kann man wirklich Audio-CDs aufnehmen, wiedergeben, also Stereoanlagenqualität sozusagen rein und raus schicken aus dem Rechner und auch Surround Sound zum Beispiel unterstützen. Ja, da kann man jetzt noch ganz viel weiter reden. Also der Raphael Wimmer hat mir auch noch eine Quelle gegeben, warum das gerade 4,77 MHz sind. Da können Sie mal selber danach recherchieren. Da gibt es viele, viele Details dazu. Uns interessiert jetzt eigentlich so ein bisschen, was steckt denn drin in den Systemen und was, wo wird eigentlich welches Subsystem angeschlossen in die Peripherie. Das ist jetzt eine halbwegs aktuelle Abbildung sozusagen der Bausteine, die Sie in der PC-Architektur finden, die nicht unbedingt als separate Chips da sein müssen, sondern sehr viele davon heutzutage auch auf einem integrierten Prozessorchip beisammen sind. Bei diesen Bildern muss man gleich dazu sagen, wenn Sie mal irgendwie zurückblättern, wir merken das natürlich ganz deutlich über die Jahre, diese Folie gibt es immer mal wieder, ja, immer so im Jahresabstand, und die Zahlen, die da in roten Kästen stehen, die muss man mit schöner Regelmäßigkeit erhöhen. Das heißt, diese Zahlen werden mit Sicherheit in 2 Jahren oder so schon völlig veraltet sein. Und auch die Architektur, wie sie jetzt hier steht, wird schrittchenweise auch immer wieder verändert. Also das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist und was man jetzt sagen kann, das wird so bleiben. Aber ein paar Grundprinzipien, denke ich, werden schon immer so ähnlich bleiben. Also die CPU, die muss man ja zuerst mal suchen, weil die ist irgendwie ganz versteckt hier. Was daran liegt, dass die Abbildung eben auch ganz stark die Busse und die Kommunikationssysteme im Rechner betont. Also dort oben wird gerechnet und die CPU hat typischerweise 2 Systeme, mit denen sie direkt interagiert, 2 Kommunikationssysteme, 2 Busse. Das eine ist der sogenannte Backside-Bus, der wirklich nur direkt mit der CPU interagiert, und der Frontside-Bus ist der letztlich die Kommunikation irgendwie hin zu externen peripheren Geräten oder auch anderen Gerätschaften, die in den Rechner eingebaut sind, zu bewältigen hat. Wenn Sie da hinschauen, grob den oberen Teil der Folie mit dem unteren vergleichen, dann sehen Sie, dass da um Größenordnungen schnellere Busse drin sind. Also da sind wir bei 8 Gigabyte pro Sekunde, also wirklich bei einem super schnellen Bus. Und in der gleichen Größenordnung wird das hier auch verteilt, und das ist eben dieser schnelle Teil, der so als ein oberer Teil der Rechenarchitektur bezeichnet wird, deswegen spricht man auch von der Northbridge. Und dort hängen 2 Systeme dran, das eine ganz klar auf den Speicher, auf den Arbeitsspeicher, den RAM muss man schnell zugreifen können. Das heißt, der hängt dort oben mit drin, der arbeitet ja ganz, ganz eng mit der CPU zusammen. Und was auch einen sehr schnellen Zugriff auf den sozusagen auf die CPU hat und sehr schnell mit der CPU interagieren kann, ist letztlich der Monitor, die Steuerung der Anzeige, sprich die Grafikkarten, die dort angeschlossen sind. Das ist auch insofern interessant, als wird man dann später sehen, dass Grafikkarten eben selber eine hohe Rechenleistung haben und wir dort oben eigentlich einen Komplex haben, wo hier verschiedenste Prozessoren in sehr schneller Art und Weise miteinander verbunden sind. Wenn wir jetzt zu der Southbridge runtergehen, dann geht das Ganze sozusagen, je weiter wir nach unten auf dem Bild kommen, in der Geschwindigkeit runter. Also zunächst mal ist die Anbindung zwischen North und Southbridge schon relativ vergleichsweise langsam. Was heißt, hier unten sind sozusagen ja, Dinge, die natürlicherweise eine niedrige Geschwindigkeit haben. Also relativ schnell davon ist zum Beispiel noch die Massenspeichersteuerung, sprich Festplatten, irgendwelche Laufwerke anzuschließen. Aber trotzdem im Vergleich zu dem, wovon wir oben reden, die CPU und RAM, ist es natürlich deutlich langsamer. Was noch viel langsamer wird, sind solche Dinge, die letztlich auf die Fähigkeiten des Menschen irgendwie zurückgehen oder auf langsame mechanische Geräte. Also die Maus oder die Tastatur, das können Sie natürlich nicht beschleunigen, wie schnell jemand was tippt, das hat sehr enge Grenzen. Oder auch was auf einem Drucker auszugeben, da ist auch mechanisch irgendwo eine Grenze, wie viel Daten man da durchjagen kann. Auch sogar bei einer Webcam, das wird zwar mehr, wenn die Auflösung größer wird, aber auch das ist irgendwie doch relativ eng begrenzt. Deswegen haben wir diese Ein-Ausgabesteuerung mit der niedrigsten Geschwindigkeit sozusagen angeschlossen, und dann gibt es typischerweise eben Bussysteme, klassisch eigentlich der PCI-Bus, der universell für einen Anschluss von verschiedensten Endgeräten möglich ist, also zum Beispiel so eine Soundkarte oder sowas könnten Sie da anschließen. Und dann auch moderne, schnelle Versionen PCI-Express. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen, wie das abläuft. Das Ganze soll jetzt auch nur ein bisschen Gefühl dafür vermitteln, dass es eben doch relativ komplex und abgestuft ist, wie nun ein Ausgabesystem in einem Rechner aufgebaut sind. Von der Logik her gibt es vielleicht auch zwei grundlegende Prinzipien, die man sich mal klar machen muss, die bestimmt auch in Rechnerarchitektur mal vorkamen, aber die einfach nützlich sind, wenn man die noch mal kennt. Nämlich, wenn irgendein externes Gerät eine Information hat, die CPU letztlich irgendwie interessiert, dann gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass die CPU dieses externe Gerät regelmäßig abfragt. Das nennt man Polling. Das heißt, es wird immer wieder nachgefragt, was ist jetzt der Zustand von dem externen Gerät. Das ist bei laufend veränderlichen Informationen ist das sinnvoll und wichtig. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie zum Beispiel eine Maus bewegen, man doch viele Zwischenzustände braucht und die auf dem Monitor anzeigen will, da will man in einer festen Rate, will man immer wieder aktuell die Information haben, wo die Maus gerade ist und kann das fest einbauen, dass man die zu einem bestimmten Rhythmus, natürlich im Vergleich zur Geschwindigkeit der CPU relativ selten, aber immerhin regelmäßig abfragt. Die zweite Möglichkeit nennt sich Interrupt. Das kennen Sie bestimmt aus dem Bereich anderer Vorlesungen. Das ist ein ganz allgemeines Prinzip, dass die aktuelle Berechnung, die gerade in der CPU abläuft, unterbrochen wird, abgespeichert wird, sodass sie fortgesetzt werden kann und ein gerade aktuell zu behandelndes Ereignis vorrangig behandelt wird. Der sogenannte Interrupt-Händler macht das. Das passiert bei vergleichsweise seltenen Ereignissen. Also was man sich vorstellen kann, ist, wenn Sie eben irgendwie wirklich mit der Hand irgendwie was drücken, einen Knopf drücken, das ist was, das so selten im Vergleich zu den Zyklen der CPU passiert, dass da ein Interrupt durchaus sinnvoll ist, das zu machen. Also diese beiden grundsätzlichen Prinzipien, sozusagen muss die CPU aktiv was tun, um den Status zu erfahren, oder ist sie im Prinzip passiv und kriegt dann eben ein Signal, das sie aus ihrem aktuellen Arbeiten rausreißt. Das sind so die beiden Grundprinzipien, die man da hat. Ja, das war so die Anbindung vielleicht Richtung Rechnerarchitektur und es wird auch dann bei den Peripherie-Anschlusssystemen, also bei USB und Firewire, wird sich das auch noch mal zeigen, dass da Themen gibt, die sich vielleicht auch ein bisschen überlappen, aber ich denke, es ist auch ganz gut, hier sozusagen noch mal festzustellen, dass da eben die Themen wirklich zusammengehören. Jetzt schauen wir uns also Geräte an, die da wirklich dranhängen. Und das sind jetzt wirklich Ein-Ausgabesysteme. Und zwar zuerst mal Eingabe und Eingabe von Text. Also wenn Sie so ein bisschen in die sogenannte Historie zurückschauen, das ist ja immer komisch in der Informatik, dann gibt es da viele Techniken, die man heute fast schon nicht mehr kennt, die aber noch gar nicht so viele Jahre her sind. Ja, man hat schon ganz am Anfang, als man angefangen hat, Rechner zu programmieren, natürlich Text eingeben müssen. Das war immer so, weil Texten, also man hat ganz am Anfang aber binär programmiert, aber sobald man wenigstens Assembler-Programme oder höhere Programmiersprachen hatte, hat man die als Text hingeschrieben. Ja, und wie man die in den Rechner reinkriegt, das war bis ca. 1970 noch vollkommen eindeutig so, dass man das durch Löcher im Papier quasi gemacht hat. Man hat Löcher im Papier gestanzt, wobei es zwei Techniken gab, nämlich Lochstreifen, also einen langen aufgerollten Streifen, in dem die Löcher drin waren, oder diese Lochkarten, also Pappkarten mit so senkrechten Spalten und da geht dann eben eine Zeile quasi in das, auf die Karte und indem sie die in dem Löcher in der Spalte, eine Kombination von Löchern in der Spalte gestanzt wird, wird das jeweilige Zeichen kodiert. Meistens hat man dann den Text, der draufsteht, eben oben auch noch mit draufgedruckt, dass man die Karte dann auch lesen konnte. Insofern war die Lochkarte ein großer Fortschritt schon gegenüber den Lochstreifen. Und wie gesagt, das ist nicht so lang her. Also als ich hier in München studieren angefangen habe, das war an der TU, in dem Gebäude, wo jetzt die große Baustelle von der Filmhochschule ist, das gerade abgerissen wurde, da wurde man zuerst mal in Lochkartenstanzer und Lochkartenleser eingewiesen und den hat seine Rechenaufträge dann eben mit den Lochkarten geschrieben und ein Gummi um die Lochkarte rum und das ins Eingabefach vom Lochkartenleser gelegt und dann wurde das irgendwann mal eingelesen und irgendwie eine Stunde später kam dann der Ausdruck raus. Also das ist natürlich eine extrem einfache Texteingabe, wobei, wenn man ein bisschen weiter schaut, natürlich auch eine Tastatur im Prinzip beteiligt ist, nämlich die von dem Lochkartenstanzer. An Rechner hat man das sozusagen in dem Fall mit einer ganz indirekten Technik angebunden. Heutzutage schließt man natürlich, schon seit vielen Jahren, schließt man die Tastaturen natürlich direkt an. Und die Tastaturen haben sich im Laufe der Zeit auch verändert und sind immer billiger geworden in der Bauform. Das waren am Anfang durchaus aufwendige Systeme, recht teuer. Inzwischen, wenn man eine Tastatur aufmacht, ist da nicht mehr so furchtbar viel drin. Das ist eine vorgedruckte Leiterplatte und eine Gummimatte, die letztlich dafür sorgt, dass in so erhöhte Stellen drin, die als Dome stehen, die dafür sorgen, dass man einen Widerstand hat beim Runterdrücken, dass auch ein Druckpunkt entsteht. Und Federn drunter, die den Widerstand auch noch, Federn sind, können in den Tasten eingebaut sein. Da gibt es auch verschiedene Bauweisen, wie weit der Gummi das allein macht, wie weit der Federn eine Rolle spielen. Und sie haben letztlich irgendwo auf den erhöhten Stellen, die die Matte bereitstellt, einen Kontakt. Und sie haben unten auf der Leiterplatte einen Kontakt. Und wenn die beiden sich berühren, dann wird zunächst mal ein Schalter sozusagen geschlossen. Also so ein bisschen nochmal da reingezoomt, da sieht man also, dass da drunter eben doch sehr viele Leiterbahnen liegen. Und die Grundidee davon ist, dass man sozusagen extern mit einem kleinen Prozessor, der typischerweise bei der Tastatur auch dabei ist, sozusagen abfragen kann, an welcher Verbindungsstelle tatsächlich ein Kontakt geschlossen wurde. Das heißt, er fragt regelmäßig eben alle Kombinationen auf der Tastatur ab und kann einfach durch Überprüfen der Widerstände, die an den Kreuzungspunkten sozusagen anliegen, feststellen, ob dort die Taste gedrückt wurde und den Tastaturcode dann entsprechend ermitteln. Was interessant ist, moderne Tastaturen, das war früher auch anders, sind im Prinzip eigenständige Rechnersysteme sozusagen. Die haben also einen Tastaturprozessor, der das alles abfragt, haben einen eigenen Speicher und haben eine kleine Logik an Bord, die mit dem Rechner kommunizieren kann, die zum Beispiel auch Informationen senden kann, was bin ich denn überhaupt für ein Gerät, was sind meine speziellen Eigenschaften. Das ist eigentlich der Grund, warum moderne Tastaturen so viel leichter anzuschließen sind. Also zum Beispiel, wenn Sie es über USB anschließen, das setzt voraus, dass eine gewisse Intelligenz sozusagen in der Tastatur drin ist. Eine interessante Diskussion bei der Tastatur, die man vielleicht gar nicht so richtig denkt im ersten Moment, weil wir so daran gewöhnt sind, ist die Frage, wieso schauen die Tasten eigentlich genau so aus? Wieso sind die so belegt, wie wir es jetzt einfach kennen? Also dass da man spricht oft von QWERTY oder QWERTZ auf Deutsch. Also wenn Sie einfach die oberste Zeile anfangen von der Tastatur hier von links nach rechts zu lesen, dann steht da eben QWERTZ. Und das ist ja eine ganz ungewöhnliche Belegung. Die haben wir im Laufe der Zeit uns so daran gewöhnt, irgendwie, dass wir die meisten, manche haben vielleicht 10-Fingersystem gelernt, die schreiben das ganz automatisch oder auch wenn man mit 2 Fingern schreibt, dann hat man es doch intuitiv ziemlich drin, wo die Buchstaben liegen. Man fragt sich eigentlich, ob das einfach die ideale Anordnung ist oder nicht. Es ist eigentlich relativ zufällig entstanden. Im Prinzip ist es so, dass dieses Layout, das wir haben, noch ganz stark von der Konstruktion der Schreibmaschine, der mechanischen Schreibmaschine geprägt ist, wo man Typenhebel hatte, die nun so, kennen Sie vielleicht noch, das sind so halbrund angeordnet und werden durch den Tastendruck hochgefahren und schlagen dann auf die Walze. Und da ist ein Problem, dass wenn Sie 2 Buchstaben schnell hintereinander tippen und die beiden Hebel liegen nah beieinander, dann können sich die verklemmen. Wenn der eine noch auf dem Rückweg ist und der andere ist auf dem Vorweg, dann verklemmen sich die. Also das, wenn Sie mit alten mechanischen Schreibmaschinen arbeiten, passiert das immer mal wieder. Und um das zu vermeiden, hat man ein Tastaturlayout genommen, wo die Buchstaben, die in den natürlichen Sprachen, vor allem in Englisch, sehr häufig hintereinander kommen, wo die ein Stückchen weit auseinander liegen, damit sie, und damit war die Übertragung ja auch mechanisch noch auf die Hebel, damit die eben möglichst keine Verklemmungsgefahr haben. Das bedeutet, dass zum Beispiel das E eben irgendwo links oben ist und das N rechts unten, weil die eben häufig direkt hintereinander kommen. Das ist auch gar nicht so schlecht von der Ergonomie her eigentlich, würde ich jetzt mal vermuten, weil man 2 schnell hintereinander kommende Dinge vielleicht besser mit den beiden Händen macht als mit einer. Aber da haben immer wieder Leute dran gearbeitet und einer, der immer wieder zitiert wird, ist dieser Dr. Dvorak, der heißt nicht Dvorak, das ist der Komponist. der angeblich ausführliche Untersuchungen gemacht hat und versucht hat, ein Layout zu machen, das besser ist. Und es gibt so eine Gruppe von Leuten, die dem anhängt und sagt, im Prinzip ist das alte Layout, das wir haben, eigentlich nicht das Beste. Das war eine Zeit lang so ein Mythos. Inzwischen hat sich herausgestellt, nachdem man das genauer angeschaut hat, die Originalpapiere, dass das so toll gar nicht ist, diese wissenschaftlichen Studien, dass man über die durchaus zweifeln kann. Aber es hat zumindest einen gewissen Staub aufgewirbelt. Man trifft den Begriff immer wieder. Insofern ist es vielleicht ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Es ist auch sozusagen eine Übung drin, sich mal vorzustellen, wie eine andere Welt ausschauen würde, in der eben jetzt die Tastaturen irgendwann mal komplett neu designt wurden. Dann könnte es sein, dass unsere Tastaturen alle so belegt sind, was das Ergebnis also dieser Studien von dem Herrn Dvorak war. Im Prinzip kann man noch was daraus lernen. Es gibt Treiber, die Dvorak-Tastatur unterstützen, und die müssen eigentlich nichts furchtbar Kompliziertes tun, weil letztlich so eine Tastatur ihnen ja bloß einen Code übermittelt, welche Taste gedrückt wurde und was das dann tatsächlich für ein ASCII oder sonstiges Zeichen ist, das wird eigentlich erst in der Software im Rechner abgebildet. Das heißt, es ist kein Problem, das merken Sie auch dann, dass Sie auf deutsche, auf englische Tastatur umstellen können, es ist kein Problem, im Prinzip mit der gleichen Tastatur eine komplett andere Tastenbelegung zu realisieren. Ist manchmal ganz interessant, wenn man experimentell irgendwelche Tasten generieren will, die es gar nicht gibt. Na gut, viel mehr kann man zu der Tastatur nicht sagen. Was eine richtige Revolution war in der Eingabetechnik, waren die Zeigegeräte. Also ich kann im Prinzip einen Punkt bezeichnen. X-Koordinate und Y-Koordinate, ich kann irgendwo hin zeigen, also gebe im Prinzip einen zweidimensionalen Vektor an. Da stellt sich natürlich, wenn man es so systematisch anschaut, gleich die Frage, warum eigentlich nur zweidimensional? Im Prinzip kann ich ja auch im Raum zeigen. Da kommt dann auch gleich noch ein bisschen mehr Information dazu. Was nützlich ist, wenn man die Welt so ein bisschen sortieren will und sich überlegt, was die richtige Technik an welcher Stelle ist, ist so eine grobe Klassifikation, sich mal klar zu machen. Und zwar gibt es so drei Klassifikationen, drei Begriffspaare, in denen ich so ein Zeigegerät einordnen kann. Das eine ist direkt oder indirekt. Also direkt, ein direktes Zeigegerät würde bedeuten, dass ich meinen Zeigevorgang genau da mache, wo das Bild auch angezeigt wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Laserpointer auf den Projektionsschirm hier oder auf das projizierte Bild zeige, dann ist das ein direkter Zeigevorgang. Wenn ich jetzt hier an den Rechner gehe und hier auf dem Touchpad was bewege und dann hier auf dem projizierten Bild der Mauszeiger sich bewegt, dann ist das ein indirekter Zeigevorgang. Das ist ein komplett anderes Gerät und ich kann das auch nicht direkt machen. Also ich kann jetzt nicht hierher gehen und diesen Mauszeiger mit der Hand dort oben verschieben. Geht nicht, dann muss ich wieder zum Rechner gehen, weil das eben indirekt ist. Also das ist die erste wichtige Klassifikation. Die zweite ist diskret oder kontinuierlich, wobei da das diskret so langsam dabei ist, aus der Welt zu verschwinden, aber es gibt es immer noch. Das bedeutet, wie groß eigentlich die Einheiten sind, in denen mein Zeigevorgang, oder wie fein die Auflösung ist, in der mein Zeigevorgang abgetastet wird. Wenn ich wirklich einfach einen Punkt habe mit X- und Y-Koordinaten, dann würde man das meistens als kontinuierlich bezeichnen. Das heißt, ich habe im Prinzip ein Rastersystem, in dem ich meinen Zeigepunkt einordne. Es gibt aber auch Screens, bei denen ich eine große Fläche habe, möglicherweise auch eine unregelmäßig geformte Fläche, aber meistens sind es irgendwelche Rechtecke. Und wenn ich irgendwo in dieses Rechteck tippe, dann wird das Signal sozusagen ausgelöst, ich habe da gedrückt. Sowas kommt vor an, zum Beispiel, wenn das auch gedruckt wird auf irgendwelche Flächen, dass sie, gibt es ja inzwischen auch sehr flexible Flächen und ich kann berührungsempfindliche Flächen auf irgendwelche Gegenstände drauf machen. Da kommt es vor, dass es bestimmte große Teile gibt, da kann ich draufdrücken und es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich da mit dem Finger ein paar Millimeter hin oder her fahre, das ist einfach der gesamte große Block. Das nennt man also diskret, ich habe ein großes Zeigefeld und entweder bin ich drin oder bin draußen. Und kontinuierlich heißt, ich habe im Prinzip ein Kontinuum von Werten und kann zum Beispiel was auch schieben, von einem Punkt zum anderen schieben damit. Ja, und das dritte ist die absolute oder relative Positionierung. Da kann man auch jetzt, wenn Sie die modernen Touchscreens anschauen, auf irgendwie so einem modernen Smartphone, dort haben Sie eine absolute Positionierung. Wenn Sie Ihren Finger irgendwo hinsetzen, dann ist es die Stelle, an der das tatsächlich auf dem Bildschirm gemeint ist. Und wenn Sie links oben das positionieren wollen, dann setzen Sie Ihren Finger links oben rein. Wenn Sie in die Mitte positionieren wollen, dann setzen Sie in die Mitte rein. Das muss nicht unbedingt so eine direkte Interaktion sein. Das kann man sich durchaus auch vorstellen bei einer indirekten Interaktion. Ich kann also irgendwo, gibt zum Beispiel in der Steuerung von medizinischen Geräten, ist das gang und gäbe, einen großen Monitor an der Wand haben und hier ein kleines berührungsempfindliches Feld, wo ich auch direkt interagieren kann. Und wenn ich in die Mitte tippe, dann bin ich in dem projizierten Bild auch in der Mitte. Wenn Sie sich überlegen, was Sie mit der Maus machen oder mit einem Touchscreen, mit einem Touchpad, da haben Sie eine relative Positionierung. Sie können, wenn die Maus auf dem Tisch liegt, können Sie der nicht ansehen, ob die in der Mitte des Bildschirms oder am Rand oder wohin auch immer die zeigt. Die hat einen Punkt, der jetzt der aktuelle Punkt der Maus ist. Das ist irgendwo im Rechnersystem gespeichert. Davon weiß die Maus eigentlich gar nichts, also wo der Cursor ist. Und die Mausbewegungen gibt nur eine relative Veränderung zu dieser Position des Cursors an. Also das sind eigentlich triviale Dinge, aber wenn man sich's sozusagen mal aufschlüsselt, sieht man, dass es da eben ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten gibt und dass verschiedene Geräte eben da ganz verschiedene Konzepte verfolgen. Ja, zur Maus vielleicht noch ein bisschen mehr. Also das meiste wissen Sie darüber. Also das ist ein relatives System, kann das Ihre absolute Position nicht mitteilen. Der Vorteil davon ist natürlich, dass Sie nicht viel Platz brauchen, um die Maus zu bewegen. Also wenn Sie mit der Maus jetzt eine absolute Positionierung haben wollten, einen großen Bildschirm und eine vernünftige Genauigkeit zu erreichen, dann müssten Sie eben eine sehr große Fläche mit der Maus abfahren. Das geht nicht. Deswegen ist das also relative Positionierung. Es ist indirekt neben dem Rechner und ist kontinuierlich. Und geben kurz das ganze Ding schon seit 1964. Da ist die sozusagen erfunden worden. Und Rechnersysteme, die das nutzen, auch schon seit den 70er Jahren. Ja, die Auflösung muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Das ist einfach dafür da, dass man das nochmal nachlesen kann, wenn man Zahlen dazu sucht. Was noch interessant ist, ist, dass die Steuerung der Maus nicht unbedingt linear sein muss. Das heißt, es muss nicht unbedingt die Bewegung des Cursors linear mit der Bewegung der Maus zusammenhängen, sondern es kann sein, dass, wenn Sie eine schnelle Bewegung haben, dass der Cursor dann sozusagen noch mehr beschleunigt wird, um gerade auf großen Bildschirmen große Strecken zu überwinden. Und solche Dinge werden typischerweise auch in der Software, also im Treibersystem, eingestellt. Wie baut man eigentlich eine Maus? Also die ersten Mäuse haben eigentlich immer so funktioniert, dass das eine Gummikugel war, die auf einer Unterfläche rollt. Und man muss eine X- und eine Y-Koordinate abnehmen. Dafür hat man da so auch Gummiwalzen dran gehabt, die eben die Drehbewegungen in beiden Richtungen abnehmen. Also die blauen Dinger sind Walzen. Ich habe auch noch so ein Ding in meinem Büro liegen, aber ich wollte es nicht extra mitbringen, weil es doch ein bisschen veraltet. Naja, und an diesen beiden Walzen hingen Drehscheiben dran, die im Prinzip Lochblenden waren. Da waren also Löcher oder Schlitze drin und die konnte man in regelmäßigen Abständen rund um diese Drehscheibe. Und dann gibt es eine Lichtschranke, die mitkriegt, wie oft diese Verdunklung sozusagen durchkommt und damit zählen kann, wie schnell sich das in der X- oder Y-Richtung dreht. Und da muss man auch noch ein bisschen tricksen, dass man die Drehrichtung rauskriegt. Das ist nicht so wichtig. Diese Mäuse sind sehr lang eingesetzt worden, haben aber ein großes Problem, dass sie sich relativ schnell durch Verschmutzung einfach außer Gefecht setzen. Die muss man wieder putzen. Deswegen gibt es optische Mäuse schon seit einer gewissen Zeit. Die haben also im Prinzip eine Lichtquelle da drin und eine Fotozelle, mit der sie die Reflexion von der Unterlage abtasten können. Damit haben wir also keine Kugel mehr und keine mechanischen Teile, was die Verschmutzung reduziert. Bei alten optischen Mäusen, die gehen oft nicht auf einer beliebigen Unterlage, sondern die haben eine spezielle glänzende Unterlage, die so feine horizontale und vertikale Striche hat. Funktioniert dann natürlich sehr, sehr genau auch. Es ist nach wie vor ein ganz interessantes System. Die neuen Modelle, die Sie heutzutage benutzen, die arbeiten im Prinzip mit Bildverarbeitung. Das heißt, es ist eine Kamera, die die Unterlage sozusagen abfotografiert, einfach gesehen und ein Video davon erstellt und Veränderungen in diesem Bild benutzt, um die Mausbewegung zu verfolgen. Das ist einerseits schick, dass das irgendwie auf jeder Unterlage geht. Andererseits gibt es manchmal Überraschungseffekte. Also wenn Sie so eine Maus auf den Spiegel setzen zum Beispiel, dann geht natürlich nichts mehr, weil die nichts mehr erkennt und dann funktioniert sie auch einfach nicht. Ja, der Rechner hier, der hat jetzt gerade keine Maus, das ist ein Laptop, da haben wir ein Touchpad drin. Und das ist eine Sache, die auch sehr weit verbreitet ist, auch noch gar nicht so alt ist. Das Schöne am Touchpad ist, dass der so funktioniert eigentlich wie eine Maus, das ist auch kontinuierlich, indirekt, relativ. Von der Technologie her ist die gängigste Realisierung und auch die bekannteste Firma ist hier noch genannt, Synaptics, dass das im Prinzip ein Array von Kondensatoren ist, das da auf einer zweidimensionalen Fläche angeordnet ist und durch die Annäherung eines leitfähigen Gegenstands, sprich auch des Fingers, wird die Kapazität von dem Kondensator verändert. Das heißt, prinzipiell ist es auch möglich, dass so ein Touchpad schon reagiert, bevor Sie wirklich berührt haben. Und das heißt natürlich auch, dass das die ganze Touchpad-Technologie sehr empfindlich gegenüber elektromagnetischen Feldern ist. Wenn da irgendwelche Ladungen entstehen, statische Ladungen auch entstehen, dann haben Sie da ein großes Problem. Hat eine sehr, sehr gute Auflösung, ist inzwischen sehr zuverlässig. Na gut, die Dinger kennt man eigentlich alle. Was komischerweise gar nicht so bekannt ist, obwohl es für Medieninformatiker irgendwie ein total interessantes Werkzeug ist, sind die Grafiktabletts. Und das ist ein Peripheriegerät, bei dem Sie jetzt mal wirklich absolute Positionierung haben. Es ist auch indirekt, es ist abgesetzt, ich kann auch viele Zwischenstufen haben, aber ich kann absolut positionieren. Das heißt, ich habe eine große Fläche und einen Stift und mit dem Stift zeichne ich quasi auf dem Bildschirm. Wie man das technisch macht, dass man den Bildschirm den Stift lokalisiert, naja, da gibt es die verschiedensten Techniken, also zum Beispiel über einen elektrischen Widerstand oder der kann per Ultraschall verfolgt werden durch Ultraschallsender, die den Schatten quasi oder die Reflexion mitbekommen. Da gibt es die verschiedensten Techniken. Das Wesentliche daran ist, dass Sie sozusagen absolut positionieren können, damit viel natürlicher und genauer, wenn Sie schreiben oder zeichnen, Ihre Eingabe machen können. Also wer schon jemals irgendwie versucht hat, halbwegs was Schönes mit einer Maus zu zeichnen, das geht einfach nicht. Also was man meistens macht, ist auf Papier zeichnen, einscannen, nachfahren sozusagen, nachvektorisieren oder so. Das ist mit dem Grafiktablett natürlich viel besser, weil Sie dort direkt zeichnen können. Sie können auch ein Blatt Papier drauflegen und das nachfahren mit dem Stift. Das geht also sehr, sehr bequem. Man versucht dann natürlich auf eine sehr hohe Auflösung zu kommen. Also die Einheit, die man dort immer wieder trifft, sind diese CPIs, Counts per Inch, also wie viele Strichlein sozusagen kann man pro Inch unterscheiden. Was manchmal auch noch interessant ist, ist, dass Sie nicht bloß die Position haben, sondern auch noch zusätzlich eine Tiefeninformation haben. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie wie bei einem Pinsel eben aufdrücken können und die Farbe dann verläuft oder der Stift dicker wird, sowas kann man machen oder auch an anderen Stellen für technische Anwendungen, dass man zum Beispiel ein Menü aufrufen will, indem man an einer bestimmten Stelle drückt. Dafür gibt es Möglichkeiten, dass der Stift noch zusätzlich sozusagen in der Höhe oder im Druck gemessen werden kann, dass Sie dann wirklich fest eine Z-Koordinate sozusagen haben, manchmal auch noch Knöpfe auf dem Stift, mit denen Sie dann zum Beispiel eine Funktion auslösen können, so wie die Tasten auf der Maus. Das sind also... wie misst ihr die Höhe vom Stift? Da gibt es die verschiedensten Varianten. Also Ultraschall-Tracking ist eine Variante, die ich kenne. Wissen Sie eine Variante auswendig?
Ja, magnetisch kann ich ja im 3D-Raum tracken.
Magnetisches Tracking-Verfahren. Also ich denke, die Tablet-PCs die zum Beispiel sind ein Beispiel, wenn man sowas Ähnliches hat auch und ist auch magnetisch. Ne?
Bei Tablet-PCs habe ich keine Information, nur Druck.
Aber man merkt es, wenn man sozusagen oberhalb von dem Punkt ist, so ein Hover hat man, ne?
Genau,
ein Tablet-PC.
Mhm.
Und es geht auch magnetisch, denke ich, dort, oder?
Das ist magnetisch.
Mhm. Aber wie gesagt, das ist generell so mit diesen Sensortechnologien, da gibt es im Prinzip immer die Frage, ich habe irgendwas, wo ein Widerstand verändert wird, wo die Kapazität verändert wird oder was in irgendeiner Form induktiv funktioniert, was über Magnetfelder geht. Und dann gibt es noch irgendwelche Techniken, die sozusagen irgendein Signal absenden, zurückkriegen und wieder analysieren, wie also ein optisches Analysieren von dem Bild oder akustisches Analysieren von dem Ultraschallsignal. Und dieses Arsenal an Techniken, die kann man oft sozusagen halt, ja, so ein bisschen austauschen. Also ich kann den gleichen Effekt mit der einen Bauweise oder mit der anderen Bauweise erreichen. Und die Hersteller arbeiten dann auch durchaus eben damit, dass sie das versuchen zu optimieren und sagen, bei uns für dieses hochpräzise System verwenden wir jetzt eine aufwendigere, teurere Technologie. Insofern kann man also nicht so pauschal sagen, ein System macht es genau mit der Technik. Was vielleicht beim Zeigen interessant ist, sind 3D-Zeigegeräte. Da habe ich ja vorher schon mal gesagt, also ich kann irgendwo auf der Fläche zeigen, hierhin. Aber ich kann natürlich jetzt auch, und ich kann die Höhe anzeigen oder den Druck, damit bin ich ja schon eigentlich so ein bisschen im dreidimensionalen Raum, aber nur ein kleines Stück über der Fläche. Und jetzt kann man sich aber vorstellen, dass ich irgendwo sehr frei im Raum zeigen will. Und auch daran wird gearbeitet, wobei man sagen muss, dass das eine Geschichte ist, die so im Laufe der Jahre eher so vor sich hin dümpelt. Also es gibt ein paar Spezialsysteme, zwei davon zumindest, die sich relativ weit verbreitet haben, haben wir hier auf der Folie mit drauf. Also eins im professionellen Bereich und eins im sozusagen Entertainment-Bereich. Aber es gibt immer mal wieder Versuche, dreidimensionale Maussysteme zu bauen. Es gibt auch so eine 3D-Maus, bei der man den Knopf irgendwie ziehen und drücken kann und hin und her schieben und drehen. Die allermeisten davon haben sich nicht wirklich durchsetzen können, weil sie nicht wirklich intuitiv zu bedienen sind. Es ist also sehr schwierig, dann ein intuitives Zeigesystem zu erzeugen. Und wenn man nun das ganz Intuitive macht, dass man wirklich im Raum an eine bestimmte Stelle zeigt, irgendwas fasst, dann hat man halt wieder das Problem, dass dadurch eben ein relativ hoher Muskelaufwand notwendig ist. Das kann ich schon für eine Demo mal machen, aber wenn ich das über längere Zeit machen will, um stundenlang zu arbeiten, dann werden mir sehr schnell die Hände lahm werden und die Arme. Während man ja bei, das kennen Sie von Tastaturen und Mäusen, einen großen Wert darauf legt, dass man eben die Hände möglichst entspannt auflegen kann, die Arme nicht angestrengt werden, um dann zu verhindern, dass zu starke Abnutzung von Muskeln und Sehnen, also Belastung von Muskeln und Abnutzung von Sehnen passiert. Ja, also zwei Systeme habe ich gesagt, die sich etabliert haben eigentlich. Das zweite, da brauche ich nicht viel dazu sagen, das ist die Wiimote von der Spielkonsole, von der Wii. Was die macht, ist, dass sie einerseits eine Kamera drin hat, mit der sie zwei Infrarot-Lichtquellen erkennt. Da gibt es also diese berühmten Geschichten, dass die Wii, wenn man es geschickt anstellt, auch mit zwei Kerzen im Prinzip funktioniert, weil es im Prinzip zwei Lichtquellen sind, die sie erkennen kann. Und zusätzlich gibt es Beschleunigungssensoren, die Bewegung im Raum sozusagen relativ wahrnehmen können und damit auch sozusagen die Möglichkeit, eine 3D-Geste, also eine Geste im Raum, bewegt sich das von rechts oben nach links unten im Raum in einer bestimmten Richtung wahrnehmen kann. Also kein so ganz richtiges 3D-System, aber durch die 3D-Gesten hat man eben eine ziemlich, ja, Sie kennen es ja, einen ziemlich nachvollziehbaren Effekt. Was man im professionellen Bereich oft trifft, also was auch relativ teuer ist als System, ist das komische Gerät dort oben, das ausschaut wie so ein kleiner Roboter und vorne einen Stift dran hat. Und der Trick ist, dass ich diesen Stift nehmen kann und bewegen und führen sozusagen. Das ist das Phantom-System. Das hat den großen Vorteil, dass es mir Feedback auch liefern kann. Das heißt, da sind Motoren drin. Das heißt, es kann irgendwie schwer gehen, das reinzudrücken. Oder es kann leichter gehen, es kann ruckeln und ähnliche Dinge. Das kann man gut verwenden, um bei Spezialzwecken eben Eingabe zu machen. Also insbesondere eine, denke ich, einleuchtende Anwendung ist eine Schulung für Chirurgen, was als Beispiel sehr häufig zitiert wird. Man sagt, dass man simuliert sozusagen, dass man das Skalpell in der Hand hat und man kann wirklich die Skalpellführung ganz genau mit dem Ding eben machen. Das Rechnersystem kriegt genau mit, wie halte ich das und kann mir auch ein Feedback geben, wo ich die Art des Gewebes, geht es jetzt leicht dort einzudringen oder bin ich auf irgendwas Hartes gestoßen oder so, wo ich das genau sozusagen spüren kann. Das ist ein aufwendiges System. Generell muss man sagen, dass die Schnittstellen, die unsere Betriebssysteme vorsehen, gar nicht so richtig darauf ausgerichtet sind, dass man dreidimensionale Eingabe macht, dass wenn Sie sowas wie das Phantom haben, dann haben Sie Spezialanwendungen, die eben 3D-Modellierung normalerweise betreiben und die dann direkt mit diesem Endgerät kommunizieren und dann wirklich eben darüber einfach nur funktionieren, sozusagen. Also nur die mit dem wo das Endgerät nur mit dieser Spezialsoftware zusammen funktioniert und schlecht als Maus oder so noch nebenher benutzbar ist. Ja, wenn wir jetzt vom Zeigen mal ein Stück wegkommen, das haben wir ja lauter Eingabetechniken angeschaut. Also ich will Dinge in den Rechner rein, einfache Sachen, einfach in den Buchstaben oder auf was zeigen, ist schon ein bisschen komplizierter, oder vielleicht auch eine Geste im dreidimensionalen Raum, da haben wir jetzt verschiedene Beispiele gesehen. Was wir natürlich auch brauchen, ist, dass der Rechner Ausgaben produziert. Genau genommen, wenn man sich das anschaut, wenn man die Bandbreiten anschaut, die in der Eingabe und in der Ausgabe zur Verfügung stehen, ist es sogar so, dass die Ausgabe eigentlich das Dominierende ist. Also es gibt von Chris Crawford, gibt es mal so einen Vergleich, wenn man das mal ein bisschen ausrechnet, wie viele Bits pro Sekunde sozusagen man in den Rechner reinkriegt, wenn man sich sehr bemüht mit der Tastatur und der Maus und einem Mikrofon vielleicht auch noch, wie man dem Rechner was mitteilen kann, das ist vergleichsweise ein ganz dünner Datenstrom im Vergleich zu dem, was uns der Rechner irgendwie um die Ohren hauen kann, sozusagen, was der ausspucken kann. Also im Prinzip ist Kommunikation mit einem Rechnersystem immer so ein bisschen der Umgang mit einem sehr geschwätzigen Partner, der sehr, sehr viel Information vermitteln kann, aber sehr langsam darin ist, Informationen aufzunehmen. Ja, was jeder kennt und auch in einem rasanten Umschwung sich dauernd befindet, schon seit vielen Jahren, ist der Bereich der Grafikkarten, also sprich der Grafikhardware, was sehr lange eine Spezialdisziplin war, nur eingesetzt für wissenschaftliche Anwendungen zum Beispiel, wo man eben Visualisierungen gemacht hat oder natürlich im Bereich des Produktdesigns, CAD und also Entwicklung von irgendwelchen technischen Produkten und natürlich auch in der gestalterischen, zum Beispiel in der Entwicklung von Animationsfilmen und Ähnlichem. Ja, und speziell, denke ich, durch die Videospiele getrieben, ist es so, dass die Grafikkarten einen riesen Markt sich erobert haben, immer billiger wurden und höchst leistungsfähige Grafikkarten inzwischen für ein erstaunlich günstiges Geld zu bekommen sind. Deswegen hat das fast jeder zu Hause. Was eine Grafikkarte macht, ist natürlich nichts anderes, als das Bild für den Monitor auszurechnen. Wobei man sich darüber im Klaren sein muss, dass so eine Grafikkarte, die enthält einen Prozessor, die Graphics Processing Unit, die GPU, die ist sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr komplex und übernimmt einen großen Teil der numerischen Berechnungen, die in Ihrem System passieren. Also wenn Sie gerade eine 3D-Grafikanwendung haben, dann gibt es ja da sehr, sehr viel an Geometrie, die quasi auszurechnen ist. Also Sie werden im vierten Semester, wenn Sie in die Computergrafik-Vorlesung kommen, dann werden feststellen, dass Computergrafik nicht bloß was zum Anschauen ist, sondern im Prinzip harte Mathematik ist. Computergrafik ist eigentlich umgesetzte lineare Algebra. Da werden permanent Vektoren ausgerechnet, irgendwelche Matrizen multipliziert und so weiter. Wird also immer mit Gleitkommazahlen gerechnet. Oder auch mit großen Ganzzahlen, auf jeden Fall wird immer mit Zahlen gerechnet. Und dementsprechend ist da die Haupt, ja, numerische Berechnung drin, also das Zahlenverarbeiten. Und so schaut der Prozessor auch aus, deswegen wird er auch ganz schnell heiß und braucht eine große Lüftung. Wir haben zum Vergleich mal zwei aktuelle Chips hier rausgesucht, also einen aktuellen Prozessor und aktuelle CPU und eine aktuelle Grafikkarte. Und Sie sehen, dass Sie auf der Grafikkarte so ungefähr den vierfachen Aufwand an Schaltungstechnik einfach haben. Also wenn man einfach die Transistoren zählt. Das heißt, die sind die komplexeren Systeme im Vergleich zur CPU. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Was man auch vorher schon gesehen hat, ist, dass die Kommunikation zwischen der CPU und der Grafikkarte sozusagen sehr direkt und intim geht, dass man da nicht irgendwie auf dem Umweg über irgendwelche Busse, sozusagen alles in dem nördlichen Bereich der Architektur passiert, wo alles sehr schnell abläuft. Und das bedeutet, dass Sie auch spezielle Programmiersprachenelemente sozusagen brauchen, um mit der Grafikkarte direkt arbeiten zu können. Also wenn Sie jetzt eine Computergrafik-Anwendung schreiben in Java 2D, dann können Sie sich bloß darauf verlassen, dass die Implementierung das irgendwie effektiv umsetzt. Und vielleicht dann auch irgendwie mal die Grafikkarte für die Grafikkarte optimiert, vollautomatisch im Compiler. Aber wenn Sie wirklich die Funktionen der Grafikkarte nutzen wollen, also zum Beispiel Texturen ablegen wollen in dem Speicher auf der Grafikkarte und die abrufen und ähnliche Dinge, dann brauchen Sie bestimmte Programmierschnittstellen, mit der Sie programmieren. Da sind jetzt mal die zwei bekanntesten genannt, die es da gibt, mit denen man direkt auf die Grafikkarte zugreifen kann. Das eine heißt auch Direct, das ist DirectX von Microsoft. Und eine plattformübergreifende ist diese Open Graphics Library, heißt sie, glaube ich. Also die Grafikprogrammierung in einem Interface-Standard oder API, das über alle Plattformen weg funktioniert, auch lizenzfrei ist. Und dann gibt es noch was Neues, was vielleicht interessant ist. Und in den nächsten Jahren, denke ich, immer öfter auftauchen wird, nämlich dieses OpenCL, und das C steht für Computation. Die Idee ist, dass man das, was die Grafikkarte so mitbringt, nämlich einen hochleistungsfähigen Prozessor, der für numerische Berechnungen vor allem viel besser ist als das, was die CPU kann, dass man das nutzt für alle Fälle, wo man was Numerisches eben auszurechnen hat. Also wenn man eben irgendwelche Optimierungen ausrechnet, wenn man irgendwelche Simulationen hat, in denen große Zahlenmengen verarbeitet werden müssen, auf denen komplexe Operationen durchgeführt werden müssen, also zum Beispiel eben irgendwelche Matrizen miteinander verrechnet. Das kann die Grafikkarte eigentlich viel besser, die ist daraufhin optimiert. Und Sie haben zunehmend eigentlich wenn Sie so einen Rechner anschauen, eine neue Situation, dass Sie in dem viele verschiedene Prozessorkerne drin haben, die verschieden spezialisiert sind. Also auf der Grafikkarte haben Sie einen Numerikprozessor, im Rechnerkern haben Sie meistens noch ziemlich gleichförmig ausgerichtete Rechnerkerne, sozusagen unter CPUs, aber das ist eine Geschichte, die sich auch immer stärker ausdifferenziert, wo man zum Beispiel bei Spielkonsolen oft noch viel mehr verschiedene Typen von Prozessoren hat. Und interessant ist es natürlich, ein Programmiersystem bereitzustellen, mit dem ich eine Berechnung optimal auf diese verschiedenen Prozessoren verteilen kann. Und dafür ist dieses OpenCL da, das also dann einzelne Rechenaufgaben auf den richtigen Prozessor sozusagen zu bringen erlaubt. Also da passiert auch wieder einiges in den nächsten Jahren und man muss einfach so ein bisschen versuchen, am Laufenden zu bleiben. Die Kernfunktion ist eigentlich jetzt wieder nicht so dramatisch verändert. Also die Folie stammt von 2003, hat eine Studentin damals mal gemalt. Und so ungefähr ist das schon heute noch richtig, außer dass der Monitor, wie man gleich sehen wird, oft ein bisschen anders funktioniert. Also was Sie grob drin haben in so einer Grafikkarte, ist ein Digital-Analog-Konverter, der also direkt aus einem schnellen Speicher ausliest, der letztlich das analoge Videosignal erzeugt. Sie haben Videoram drauf, und zwar ist es ein sozusagen doppelseitiger RAM, in dem man auf der einen Seite reinschreiben kann, auf der anderen Seite lesen. Das ist dafür da, dass Sie eben parallel sozusagen hier auslesen können, während die Berechnung sozusagen den Speicher schon wieder füllt. Und die Berechnung übernimmt die GPU, und das ist der Partner, also die Graphics Processing Unit, das ist der Partner der CPU. Also zumindest so ungefähr, da ist natürlich noch viel mehr letztlich beteiligt, aber so eine grobe Vorstellung gibt es, denke ich, schon. Ich habe vorher schon mal was von Texturpuffer gesagt. Also es gibt, wenn man jetzt den Speicher anschaut, wofür der Speicher auf der Grafikkarte benutzt wird, gibt es verschiedene Dinge. Also was vorher jetzt gerade angedeutet wurde, was der Digital-Analog-Konverter braucht, ist natürlich bloß ein Speicher für das, was er als nächstes anzeigen muss, also ein Bild-Wiederholspeicher. Und da ist auch klar, wenn Sie einen größeren Monitor anschließen wollen mit einer höheren Auflösung, dann brauchen Sie natürlich mehr Speicher. Das heißt, es gibt häufig so Bedingungen, dass Sie einen VRAM einer bestimmten Größe auf der Grafikkarte haben müssen, um den Monitor einer bestimmten Größe zu unterstützen. Das hängt damit einfach zusammen. Und ja, da sieht man, dass das also schon eben sich sehr schnell hochmultipliziert, aber heutzutage kein großes Drama mehr ist bei den Speichergrößen, die wir haben. Texturspeicher ist dafür da, sozusagen regelmäßige oder nicht so regelmäßige, aber Muster sozusagen darzustellen, die auf Flächen zum Beispiel dargestellt werden. Also wo ich, eine karierte Fläche habe zum Beispiel, dann wäre das eine Textur, die auf diese Fläche, auch wenn sie irgendwie verformt ist, draufgesetzt wird. Und die kann ich separat speichern und auf der Grafikkarte anlegen, dass ich die nicht jedes Mal neu übertragen muss. Die Grundidee dabei ist, dass da ja viel Information dahinter steckt und die Information sozusagen wiederverwendet werden kann auf der Grafikkarte, indem die lokal gespeichert wird. Und auch eine Optimierung, die man gerade bei 3D-Darstellungen hat, ist sehr bekannt, ist der Z-Puffer, was einen Z-Achsenwert haben. Das heißt, sie merken sich für jeden Bildpunkt, merken sie sich, was in der Z-Dimension sozusagen das am weitesten vorne liegende Objekt ist, um die weiter hinten nicht ausrechnen zu müssen, wenn sie also eine Szene rendern müssen. Und das ist auch ein Puffer, den man jetzt nicht irgendwo in der CPU oder über die CPU sozusagen verwaltet, also sprich im normalen RAM hält, sondern der wird auch auf der Grafikkarte gehalten, weil der eben direkt in der Anzeige im Rendering benutzt werden muss und soll. Das ist also auch ein Grund, warum die Grafikkarte eigenen Speicher braucht. Das sind jetzt bloß drei Beispiele, die aber hoffentlich überzeugen, warum die Grafikkarten inzwischen fast schon so viel Speicher haben wie die CPUs. Ja, jetzt gibt es da eine furchtbare Buchstabensuppe, wenn Sie mit Grafikkarten zu tun haben. Gehen wir es mal, die Abkürzungen da unten sind eher abschreckend und die will ich auch nicht im Detail durchgehen. Aber das sozusagen historisch mal zu verstehen, woher diese ganzen komischen Abkürzungen kommen, die meistens auf GA aufhören. Und GA steht für Graphics Adapter, ist wirklich die historische Reihenfolge ganz gut. Also was keiner mehr kennt, ist der MDA, das ist der monochrome Display Adapter. Das war dieser IBM-PC ganz am Anfang. 25 Zeilen, 80 Spalten, reiner Textmodus. Wobei man sich da auch einen Grafikmodus im Prinzip vorstellen kann. Und da ist die Auflösung auch ausgerechnet. Das ist jetzt nicht unser Thema. Der erste, der uns wirklich interessiert, eigentlich ist der Color Graphics Adapter. Das ist sozusagen die, auch 25 Zeilen, 80 Spalten im Text, aber schon als einzelansteuerbare Pixel dargestellt, und da kommen wir auf Auflösungen von 320x200 oder 640x200, wobei es da so war, dass wir die höhere Auflösung nur kriegen, wenn wir die Farben reduzieren. Das war also ein erster Farbmonitor-Standard, und wenn ich einen Monitor angeschlossen habe, dann muss, und das ist heute im Prinzip noch genau das Gleiche, dann muss ich wissen, nach welchem Standard der Monitor sozusagen funktioniert. Heutzutage ist es so, dass die Monitore in der Regel eben ganz viele Einstellungen unterstützen, aber schon der hatte eben zwei verschiedene Einstellungen, mehr Farben und weniger Auflösung und umgekehrt. Und das kennen Sie ja aus diesen Bedienfeldern heutzutage, dass man eben Farben und Auflösung auch heute immer noch einstellt und jeder Monitor bietet eine bestimmte Kombination an. Ja, ich denke, die Herkules-Karte, die ist wirklich bloß historisch wichtig, die war so eine Zeit lang irgendwie die Grafikkarte. Und wenn man jetzt weiterschaut, was sich historisch so entwickelt hat, dann hat man eben angefangen, von dem Color Graphics Adapter Anfang ausgehend immer verbesserte Versionen irgendwie zu benamsen. Also eine bessere Auflösung hieß dann Enhanced Graphics Adapter. Und dann war einer, bei dem man übergegangen ist von Graphics Adapter zu Graphics Array, nämlich das VGA. Und das ist eigentlich ein Standard, der sich sozusagen als Abkürzung fest eingebürgert hat. Und auch die Größe sozusagen, die Bildgröße, die Sie da haben, 640x480 Pixel, ist eine Größenordnung, die man eben als Minimalstandard heutzutage natürlich für Displays immer wieder trifft. Und von dem VGA-Standard ausgehend kommen eben diese erweiterten Standards, bekannt ist zum Beispiel SVGA 800x600, oder XGA mit 1024x768 und dann auch die neuen High-Definition-Video-Standards, die so aus dem Fernsehbereich sozusagen zunächst mal kommen. Ganz wichtig ist eben, dass man sozusagen jeweils vom Prinzip her drei Parameter eigentlich, Auflösung in X-Richtung, Auflösung in Y-Richtung und die Farbpalette festlegt, also insofern steckt da vom Konzept her eigentlich nichts wirklich Kompliziertes dahinter. Ich dachte, ich hätte die Animation umgestellt hier, na egal. Es gibt natürlich, wenn ich so einen Monitor habe, dann auch das Problem, den anzuschließen. Also wenn Sie jetzt diesen Monitor hier anschauen, dann ist der in einer, oder dem Beamer, der in dem Fall die Rolle von dem Monitor spielt, dann ist der also hier über diesen weißen Stecker da angeschlossen und auf dem steht drauf DVID, wenn man den genau anschaut. Also was gibt es denn da für Anschlüsse? Wenn ich jetzt den Rechner drüben den Beamer aus dem Medienraum geholt hätte, dann würde da ein anderer Anschluss benutzt werden, nämlich dieser Anschluss hier, ein rein analoger Monitoranschluss, der keinerlei digitale Technik enthält, in dem wirklich nur die RGB-Komponenten, also Rot, Grün und Blauanteile des Signals, zeitlich eben entsprechend das Bild sozusagen nacheinander aufgebaut werden kann, übertragen wird und eben Taktsignale, damit das alles gut miteinander synchronisiert werden kann. Der VGA-Standard, der hat 15 Stecker und die nicht unbedingt immer alle benutzt werden. Und die kennen Sie bestimmt, die Dinger, die haben so diese Trapezform. Das ist, wie gesagt, noch ein analoger Anschluss. Und es ist eigentlich ein bisschen absurd, wenn man so eine Konstellation hat, wo man einen digitalen Beamer und einen digitalen Rechner hat, dass man dazwischen das Signal analog überträgt. Deswegen ist seit langem natürlich eine Bestrebung im Gang, dass man das digital macht, den Anschluss. Und ein Standard, der weit verbreitet ist, ist eben dieses DVI, Digital Visual Interface, und das ist der, den wir jetzt hier zum Beispiel benutzen. Der ist rein digital, wobei man da ein bisschen genauer hinschauen muss. Also hier steht DVI-D drauf, der ist wirklich rein digital. Und wenn Sie in den Stecker selber reinschauen, dann hat der irgendwie zwei Teile. Da ist so ein Feld, das hier mit C1 bis C5 bezeichnet ist. Da sind gar in diesen Steckern hier, bei dem DVI-D, sind da gar keine Anschlüsse drin. Die sind extra noch sozusagen eingebaut, auf denen kann ich das analoge Signal noch zusätzlich mit übertragen. Das heißt, DVI-I nennt sich das Ding dann. Dort habe ich in dem gleichen Stecker das digitale Signal und das analoge Signal drin. Und das ist natürlich sinnvoll, dass ein Rechner, also wie zum Beispiel dieser Laptop, als Anschluss einen DVI-I vorsieht. Dann kann ich nämlich, wenn ich einen digitalen Monitor anschließen will, den über einen DVI-Stecker sozusagen mir das Signal rausholen. Und wenn ich einen analogen habe, dann muss ich halt einen Adapter auf das VGA drauf tun. Und das ist nichts anderes als ein Adapter, der sich diese Anschlüsse hier schnappt und auf die richtigen Pins von dem VGA-Stecker legt. Das ist eine reine Verkabelungssache, der hat nichts zu berechnen. Dieser DVI-Standard, den gibt es in einer Version, die man im Haushalt zunehmend trifft, noch nicht überall, ist gerade so dabei, sich zu verbreiten. Das nennt sich HDMI. So schließen Sie moderne DVD-Player oder Blu-ray-Player an einen modernen Fernseher an. Die kennen Sie vermutlich, die Stecker. Das ist elektrisch und von der ganzen Technik her das gleiche wie DVI. Das Einzige, was man noch dazu gebaut hat, ist ein Kopierschutzmechanismus. Das heißt, das Signal wird verschlüsselt übertragen und erst im Monitor entschlüsselt, damit niemand zwischendurch irgendwie was machen kann, um das Signal abzuzweigen. Man muss sich streiten, ob das wirklich funktioniert, aber das ist zumindest einfach so. Und das ist auch vom Stecker einfach viel kleiner und weniger platzverbrauchend. Das Ganze müssen wir uns eigentlich schon wieder abgewöhnen. Also es gibt zwar immer noch VGA und natürlich DVI und HDMI sind gerade dabei, sich zu verbreiten, aber es ist schon abzusehen, dass die in näherer Zeit wieder an Bedeutung verlieren werden. Der Standard, der zurzeit versucht wird von der Industrie, da gibt es eine Organisation, die heißt WESA, die das standardisiert einzuführen, ist der sogenannte DisplayPort, der eben noch ein bisschen kleiner, vor allem in der Bauweise, als die DVI-Stecker sind und auch eine Reihe von Zusatzfunktionen gibt, dass ich außer dem reinen Videosignal noch weitere Informationen übertragen kann, mit denen die beiden Systeme miteinander kommunizieren können. Also das ist so ein fortlaufender Evolutionsprozess, mit dem man sich anfreunden muss, dass ein System schrittweise immer vom nächsten abgelöst werden wird. Ja, und dann gibt es natürlich von den Dingern eben auch große und kleine Versionen. Gerade bei DisplayPort gibt es auch, und ähnlich wie bei DVI, dann für ganz kleine Geräte eben noch Mini-Versionen. Und da wird sicher auch noch das eine oder andere in der Zukunft passieren. Also ich glaube, DisplayPort ist zurzeit das Aktuellste, was es so gibt. Ja, jetzt haben wir schon von Monitoren geredet. Die müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen verstehen, wie die funktionieren. Ja, das Teil, das kennt man schon noch wahrscheinlich, so vom Fernseher bei vielen Leuten zu Hause noch. Und es gibt auch noch eine ganze Reihe von Computersystemen, die diese Röhrenmonitore benutzen. Aber es ist doch sehr, sehr schnell, wie die jetzt doch abgelöst werden. Auch das muss man sehen, 2003, als wir hier drüben in der Malienstraße die Ausstattung gemacht haben von dem Rechnerraum, musste man mit der Universitätsverwaltung noch sehr darüber streiten, ob man sich das leisten kann, ein LCD-Display zu verwenden. Da war der Standard, waren Röhrenmonitore und das war dann eigentlich bloß das Argument der Klimaanlage, die da drin ist, die nicht so hoch laufen muss, dass man deswegen die energiesparenden Displays durchgekriegt hat. Also es handelt sich um die letzten paar Jahre, in denen sich das verändert hat. Deswegen ist die Technologie auch immer noch wissenswert und die wird auch an vielen Stellen weiter verwendet werden. Das kann man sich ganz sicher sein. Die Grundidee ist, dass sie eine sogenannte Elektronenkanone haben. Das heißt, es wird über Heizung werden einfach zunächst mal Plasma sozusagen erzeugt und sie können über Magnetfelder einen Elektronenstrom hier rausziehen, die wirklich über Magnetfelder beschleunigt wird und sozusagen nach vorne geschossen wird auf den Leuchtschirm. Dort ist Phosphor drauf und wo der Elektronenstrahl auftrifft, leuchtet das auf. Und damit es nicht bloß an einer Stelle aufleuchtet, haben sie hier Ablenkungsspulen dran, magnetische Spulen, die das sozusagen zur Seite verziehen können, den Strahl. Und natürlich auch nach oben und unten. Und damit können sie über die Steuerspannung, die sie da anlegen, können sie jetzt wirklich sagen, an welcher Stelle das aufleuchten soll, vorne auf dem Leuchtschirm. Jetzt wollen wir natürlich Farbbildschirme haben, sagen wir so, war natürlich auch eine Technologie, bis das zuerst mal Technologieentwicklung zuerst mal. Dafür muss ich natürlich je Punkt drei verschiedene Zellen sozusagen haben in der Phosphorschicht, in Rot, Grün und Blau, die also Rot, Grün und Blau leuchten. Und ich muss hinten noch drei Elektronenkanonen haben. Die sitzen dann natürlich, können nicht an der gleichen Stelle sitzen, das heißt, die sitzen ein Stück nebeneinander und diese Leuchtpunkte sitzen auch ein Stück nebeneinander. Und damit die wirklich die Kanone, zum Beispiel die rote Kanone, die so schräg rüber, das von rechts kommend, das links sitzende Leuchtfeld hier erreichen, wirklich sauber erreicht und die mittlere, das mittlere und das blaue eben in der anderen Richtung schräg rüber, von links nach rechts sozusagen auf dem Bild. Damit es wirklich funktioniert und präzise funktioniert, hat man eine Abdeckmaske, die ein Stück weiter vorne noch in dem Bildschirm drin sitzt, wo Schlitze, gibt es verschiedene Formen, also, ich glaube, die Schlitze sind die Technik von Trinitron, also da gibt es verschiedene Formen, wie diese Masken aussehen. Die müssen natürlich mit der Röhre vorne abgestimmt sein, die nun dafür sorgen, dass ein genaues Schattenbild sozusagen entsteht für jeden der Elektronenstrahlen, das genau auf diese Farbelemente passt. Also ein ziemlich aufwendiges elektrotechnisches Gerät. Was die uns eingebrockt haben, diese Geräte in der Zeit, als sie entwickelt wurden, ist eine Sache, mit der sie heute immer noch, wenn sie mit digitalen Aufnahmen arbeiten, die zum Beispiel irgendwo mal über die Fernsehtechnik vorher gekommen sind, mit der sie immer noch zu kämpfen haben, nämlich man hatte einfach die hohen Reaktionszeiten, die man bräuchte für einen Bewegungseindruck nicht. Das haben wir uns schon mal angeschaut beim Kapitel über Video. Und musste zwei verschachtelte Halbbilder übertragen mit Interlacing. Das heißt, was der Strahl macht auf dem Monitor, ist, er zeichnet zuerst mal nur jede zweite Zeile und dann geht er zurück und zeichnet die dazwischenliegenden Zeilen sozusagen nach. Also im Prinzip sehen Sie auf einem Fernsehmonitor, auf so einem Röhrenmonitor zunächst mal, so wie er da war, eigentlich auch in manchen, eigentlich in allen Situationen nicht wirklich ein in sich logisch schlüssiges Bild, sondern Sie sehen ein Bild, das aus dem Vorher und Nachher kurz aufeinanderfolgenden Zeitpunkten zusammengemischt ist. Was in den allermeisten Fällen nichts ausmacht, aber man kann auch Situationen sozusagen finden, wo das ein bisschen ulkig ist. Ja, das kann man natürlich bei Computermonitoren nicht wirklich so brauchen und macht auch nicht viel Sinn, weil der Bewegungseindruck ja nicht das Thema ist. Das heißt, man hat bei Computermonitoren normalerweise dieses Interlacing nicht mehr, also Non-Interlacing-Systeme, die also progressiv wirklich eine Zeile nach der anderen zeichnen und die eben auch mit entsprechend hohen Bildwiederholfrequenzen arbeiten müssen, damit dann eben das Bild auch wirklich flimmerfrei ist. Deswegen waren die Computermonitore eben lang auch teurer als die Fernseher. Inzwischen sind die Fernseher auch bei hohen Raten. Das ist alles kein großes Thema mehr, beziehungsweise die Röhrenmonitore werden eh von den Flüssigkristall-Displays abgelöst. Dieses Interlacing ist ja trotzdem eine Sache, die uns immer wieder betrifft, wenn Sie nämlich ein digitales Videosignal umrechnen in das, also zum Beispiel wenn Sie ein Signal aus dem digitalen Fernsehen aufnehmen, dann ist auch dieses Signal immer noch in der Regel mit Interlacing ausgestrahlt. Und Sie haben, wenn Sie das naiv einfach umrechnen, haben Sie oft solche Zackeneffekte, dass irgendeine Sache, die sich bewegt, dass die in dem einen Bild schon woanders ist als in dem anderen Bild. In jeder zweiten Zeile steht sie sozusagen ein kleines bisschen über. Und dafür gibt es, wenn Sie diese Kämme irgendwo sehen, bei digitalen Videosignalen, dann ist der Grund in der Regel eben das Interlacing und da gibt es auch spezielle Filter, mit denen man das rausrechnen kann. Ist jetzt vielleicht gar nicht unser Thema, wir wollten ja die Technologie anschauen. Und da ist das, was uns heutzutage am meisten beschäftigt, natürlich die Flüssigkristall-Displays, Liquid Crystal Display, LCD, die es schon seit den 80er Jahren für so kleine Armbanduhren und Taschenrechner und sowas gibt. Da ist aber eine ganze Menge interessante Technik dahinter. Also es geht ziemlich weit zurück in die Zeit, 1888 wurde die erste Entwicklung gemacht, wo man solche Flüssigkristalle das erste Mal gefunden hat. Das sind Substanzen, die so einen Zwischending eben, so einen Zwischenzustand einnehmen können zwischen flüssig und fest. Im festen Zustand normalerweise einen Kristallcharakter haben, also lichtbrechende Eigenschaften haben. Und in dem Zwischenzustand haben sie immer noch diese lichtbrechenden Eigenschaften, werden aber schon flüssig, sind also verformbar. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Zustand, weil ich in dem Moment sozusagen, wenn ich in diesem Zustand bin, die Lichtbrechungseigenschaften verändern kann von dieser Substanz. Und das also irgendwie sozusagen dafür sorgen kann, dass es in anderen Art und Weise das Licht durchlässt, je nachdem, was ich mit dieser Substanz mache. Die modernen Flüssigkristalle, die dann daraus entwickelt wurden, die haben verschiedene Eigenschaften, also das kam sie immer noch wie damals, dass sie also flüssig sind und das aber bei Raumtemperaturen auch bleiben im großen Bereich, dass sie optische Eigenschaften haben wie ein Kristall, dass sie also im Prinzip wie Glas im Prinzip eingesetzt werden können. Aber das Besondere ist, dass ich die optischen Eigenschaften beeinflussen kann, indem ich elektromagnetische Felder anlege. Das heißt, ich kann diese Kristallstruktur quasi verändern, modifizieren, dass das andere optische Eigenschaften hat, je nachdem, wie das elektromagnetische Feld anliegt, also ob es anliegt oder nicht in der Regel. Das ist ein spezieller Effekt, den man vorwiegend da nutzt, wenn ich immer jetzt so locker sage, optische Eigenschaften, also weich sage, optische Eigenschaften verändern. Die Eigenschaft, die einen am meisten interessiert dabei, ist die Polarisation. Polarisation ist was aus der Physik. Also wenn Sie Licht anschauen als Welle, dann ist es so, dass diese Lichtwellen ja nun in orthogonal zur Ausbreitungsrichtung schwingen. Das heißt, es gibt eine Ebene, auf der diese Schwingung stattfindet, die Schwingungsebene. Und normales, unpolarisiertes Licht, jetzt unser Sonnenlicht da draußen, das ist eine bunte Mischung aus Schwingungsebenen, das heißt, es wechselt da an die Schwingungsebene. Polarisiertes Licht ist Licht, das nur in einer Schwingungsebene schwingt, das sozusagen alle Schwingungen haben sie auf der gleichen Ebene sozusagen gleichgeschaltet. Das passiert öfters, also zum Beispiel, wenn Licht reflektiert wird an der Oberfläche, dann kommt polarisiertes Licht zurück. Und es gibt auch optische Filter, die eben alle Schwingungsebenen rausnehmen, bis auf eine. Die benutzt man auch in der Fotografie. Da kann man sie nämlich zum Beispiel benutzen, um eben Reflexionen auszuschalten. Das heißt, wenn Sie reflektiertes Licht haben, hat das eine Schwingungsebene. Und wenn Sie einen Polarisationsfilter so drehen, dass es gerade diese Schwingungsebene rausnimmt dann, und die anderen durchlässt, dann haben Sie eben gerade die Reflexion rausgenommen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Flüssigkristallen. Die wirken auf die Polarisation dadurch, dass sie die Schwingungsebene sozusagen verdrehen können. Dass dort Licht, das mit einer bestimmten Schwingungsebene reinkommt, mit einer zum Beispiel 90 Grad verdrehten Schwingungsebene wieder rauskommt. Also was hier dargestellt ist, sind verschiedene Schwingungsebenen und hier unten Polarisationsfilter. Ja, das wäre also Licht, das von dem Polarisationsfilter durchgelassen wird und das wäre Licht, das von dem Filter blockiert wird. Ich habe auch eine Quelle angegeben, habe es auch nochmal überprüft, ob es funktioniert. Irgendwie ein Physikinstitut in Bonn, da kann man sich das auch nochmal sehr gründlich, nein, nicht sehr gründlich, aber sehr verständlich, sagen wir mal, erklären lassen. Ja, warum ist es wichtig für unsere Bildschirmzellen? Ja, dort benutzt man jetzt eine geschickte Kombination aus Polarisationsfiltern und diesen Eigenschaften der Flüssigkristalle. Man baut also zwei Polarisationsfilter ein, die um 90 Grad zueinander verdreht sind. Das heißt, das eine filtert Licht bis auf, sagen wir, diese horizontale Richtung. Das zweite filtert Licht bis auf die vertikale Richtung, die 90 Grad senkrecht drauf steht. Sprich, das Licht, das durchfließen will, sozusagen durchgehen will, wird zuerst mal polarisiert und stößt dann an das zweite Filter an, wo es nicht mehr durchkommt. Das heißt, es ist zunächst mal schwarz in dieser Einstellung, da kommt nichts durch. So, zwischen diesen beiden Polarisationsfiltern, die sozusagen blockierend zueinander verdreht sind, gibt es einen Flüssigkristall, eine Flüssigkristallschicht. Und jetzt wissen wir von der Flüssigkristallschicht, dass die in der Lage ist, die Schwingungsebene zu verdrehen, und zwar sagen wir jetzt mal um 90 Grad. Dann passiert genau das, dass dadurch, dass die Flüssigkristalle dazwischen sind, eben die Schwingungsebene so weit verdreht wird, dass das zweite Filter das Licht durchlässt. Das heißt, allein dadurch, dass wir diese Flüssigkristalle dazwischen haben, lässt unser Display jetzt sozusagen Licht durch oder diese gesamte Konstruktion, die ist dann wie eine Glasscheibe quasi, die Licht durchlässt. Ja, die beiden Filter, und das ist schon ja, ein Graufilter, es schluckt schon Licht im Sinn von Helligkeit, aber es ist wie ein Graufilter sozusagen. Okay, jetzt haben wir gesagt, es wirkt auf elektrische Felder. Wenn ich jetzt so ein elektrisches Feld anlege, dann bewirkt es, dass diese Moleküle sich ausrichten in dem Flüssigkristall. Und dass damit dieser Verdrehungseffekt verschwindet. Das, was ich vorher gesagt habe, die Flüssigkristalle, dass eben diese wichtige Eigenschaft haben, die optischen Eigenschaften zu verändern, sie auch so ein bisschen grafisch versucht anzudeuten. Und das bedeutet, dann ist das Ding zu schwarz. Und damit habe ich die Möglichkeit, über einen Schalter quasi einzustellen, leuchtet es oder leuchtet es nicht. Also grob gesagt, hier Lichtquelle und hier sind die zwei zueinander verdrehten Filter. Da ist der Flüssigkristall, Signal ist aus. Dann kommt das Signal durch, jetzt schalte ich das Signal ein, dann ist die Polarisationsebene eben nicht mehr verdreht. Ja, hier sehen Sie, wie die Polarisationsebene verdreht wurde und es deswegen durchgeht. Jetzt ist sie nicht mehr verdreht und dann ist schwarz. Das benutzt man jetzt, um solche Displays zu bauen, und zwar insbesondere mit diesen sogenannten TFT-Displays, was sogenannte Dünnfilmtransistoren sind. Sie müssen ja irgendwie diese elektrischen Felder erzeugen, und das machen die Displays dadurch, dass es eine große Matrix aus einzelnen Transistoren ist. Das heißt, Sie müssen im Prinzip pro Pixel drei Transistoren haben, um die drei verschiedenen Farben einschalten zu können. Das ist also ein sehr, sehr großer Schaltungsaufwand, und dementsprechend ist natürlich, wenn Sie so einen 21-Zoll-Monitor anschauen mit 5,7 Millionen Transistoren, da darf in der Fertigung kein einziger davon irgendwie einen Fehler haben. Sonst haben Sie das, was solche Displays leider doch immer noch ab und zu haben, nämlich irgendwo plötzlich einen roten oder grünen Punkt oder so, weil nämlich genau einer dieser Transistoren defekt war. Also die ganze Matrix, warum die TFT heißt, die besteht eben aus Transistoren, und eigentlich gibt es LCD-Displays auch ohne die TFT-Technik, und die Displays, die Sie heutzutage haben, sind in der Regel, also wir sind jetzt hier zum Beispiel in dem Laptop drin, sind LCD-Displays, deren punktweise Umschaltung sozusagen der Lichtdurchlässigkeit über so einen Dünnfilmtransistor gemacht wird. Ja, es gibt noch ein paar andere Displays, die ich vielleicht bloß ganz kurz ansprechen will, weil die nicht so verbreitet sind, weil man sollte sie kennen. Es gibt die Plasma-Displays, das kennt man vom Fernsehen. Das ist aufwendiger, dort haben Sie im Prinzip, oder ja, es ist von der Bauweise vielleicht gar nicht so aufwendig vom Prinzip her, aber von dem, wie es dann letztlich eingesetzt wird, ist es aufwendiger, vor allem energieaufwendiger. Also Sie haben eine Glasplatte mit Löchern drin sozusagen, und diese Glasplatte wird dann vorne und hinten verschlossen, wodurch also da drin sozusagen so Hohlräume entstehen, Zellen, und in denen ist Edelgas drin, und diese einzelnen Zellen wirken quasi wie kleine Leuchtstoffröhren. Das heißt, Sie haben pro Pixelpunkt haben Sie eine kleine Leuchtstoffröhre, und damit Sie die einzeln ansteuern können, haben Sie in diesen Platten, mit denen die Glasplatte zugemacht wird, horizontale und vertikale Elektroden und können dann eine bestimmte Stelle der kleinen Leuchtstoffröhren individuell sozusagen zünden. Die sind sehr hell, haben vor allem den Effekt, dass sie selber leuchten. Wenn Sie diese LCD-Displays von vorher anschauen, die leuchten ja nicht, also da muss Licht durchgeschickt werden. Deswegen hat jedes dieser Displays, die Sie heute haben, eine Hintergrundbeleuchtung, die man dann allerdings auch in der Helligkeit reduzieren kann. Die Dinger haben leuchten selber vom Prinzip her, sind sehr gut im Betrachtungswinkel, die kann ich aus der Seite betrachten und habe ein gutes Bild. Sie sind gut bei relativ hohem Lichtpegel in der Umgebung, aber sie sind energiefressend, vergleichsweise schwer und haben auch eine relativ begrenzte Lebensdauer. Teuer sind sie auch noch. Also trotzdem sollte man sie einfach kennen. Also werden häufig zum Beispiel auch eingesetzt, wenn so irgendwelche Displays an der Hauswand sind, so große, dann hat man die häufiger. Ja, zwei noch, die so ein bisschen erst am Kommen sind. Das eine sind die OLEDs, das sind organische LEDs, also organische lichtausstrahlende Dioden. Also organisch muss einen jetzt nicht erschrecken, das ist, heißt einfach, dass das Kohlenstoffverbindungen sind, also organische Chemie, die dort verwendet wird. Das ist auch selbstleuchtend und hat den, damit also braucht keine Hintergrundbeleuchtung, ist damit sehr einfach und dünn aufzubauen. Man kann das sogar als Film aufbauen im Prinzip, dass es beweglich, flexibel ist. Man kann es auch auf irgendwelche Oberflächen aufdrucken. Das wird einerseits als Display diskutiert, andererseits aber auch als billige Lichtquelle, wenn man das zum Beispiel auf Wände zum Beispiel aufdrucken könnte und damit eine sehr energiesparende und wahrscheinlich auch für bestimmte Zwecke sehr geeignete Lichtquelle hat. Energieverbrauch ist extrem gering. Ja, und der grobe Ablauf ist so, Sie haben hier zwei Elektroden, erzeugen durch Spannung anlegen in der unteren sozusagen positive Ladungen, also Löcher, dort oben haben Sie Elektronen, die sich bewegen wollen und es ist so gemacht, dass die untere Schicht positiv leitfähig ist, die obere negativ leitfähig, also für Elektronen leitfähig. Sie können sich in der unteren also die Löcher bewegen, in der oberen die Elektronen. Das bedeutet natürlich, dass sich die aufeinander zubewegen und man stellt es so ein, dass sich die in der oberen Schicht bewegen und die obere Schicht hat genau solche Eigenschaften, dass an der Stelle, wenn sich die, die beiden treffen sozusagen, wenn sich die Ladung ausgleicht, dass dann eine Photonenemission stattfindet, was letztendlich als Licht wahrzunehmen ist. Ist also extrem elementar aufgebaut alles und damit entsprechend eigentlich was, das man mehr mit Chemie macht als mit großer aufwendiger Elektrotechnik. Damit es wirklich ein Display wird, muss man natürlich jetzt auch wieder diese Kathoden und Elektroden irgendwie in einem Raster anordnen, muss die also auch zum Beispiel über Kreuz machen und gezielt dann einen Punkt ansteuern, also so eine Leitermatrix. Aber man kann natürlich auch OLEDs sich vorstellen, die zum Beispiel für einzelne Buchstaben oder so in einer festen Form gedruckt werden und dann aufleuchten. Die werden es mit Sicherheit an verschiedensten Stellen immer mehr begegnen, gibt es ja schon, so auf MP3-Playern oder so manchmal zum Beispiel. Was anderes, was auch so langsam am Kommen ist, gibt es auch schon einige Jahre, sind die elektrophoretischen Displays, die elektronische Tinte. Dort haben Sie im Prinzip eine Flüssigkeit, in der Farbpartikel drin sind. Also sagen wir mal, die Flüssigkeit ist weiß und Sie haben schwarze Farbpartikel, das ist hier dargestellt. Und Sie können dadurch, dass die auf Spannung, auf angelegte Spannung reagieren, dass die Schwarzen positiv geladen sind, gehen sie zu dem negativen, zu einer negativ angelegten Ladung hin, können sie die innerhalb dieser Substanz sozusagen verschieben. Sie können es dafür sorgen, dass jetzt, wenn sie oben eine negative, also wenn sie eine Spannung anlegen, die unten positiv, oben negativ ist, dass die Schwarzen nach oben wandern. Wenn sie Spannung umgekehrt anlegen, dann wandern diese schwarzen Teilchen nach unten. Das heißt wirklich, dass diese schwarzen Kügelchen in der weißen Flüssigkeit nach oben rutschen oder in der schwarzen, die schwarzen Kügelchen nach unten gehen. Das heißt, an der Oberfläche ist es hier schwarz und hier weiß. Die gehen sehr gut für Schwarz-Weiß-Displays, sind sehr inzwischen vergleichsweise kostengünstig zu bauen, haben fast keinen Energieverbrauch und das Bild bleibt vor allem auch erhalten, wenn Sie die Energie wegnehmen. Das heißt, wenn Sie das Stromversorgung abschalten, bleibt die Situation in dieser Flüssigkeit zunächst mal so erhalten. Es hat auch seine Nachteile, zum Beispiel ist es ziemlich langsam und Sie können auch nicht einfach bloß an einer Stelle jetzt da drin das Bild ändern, was man bei Fenstersystemen gerne macht. Die treffen Sie bei solchen Sachen wie dem Kindle E-Book-Leser oder dem Sony E-Book-Leser. Gerade bei diesen elektronischen Büchern sind die sehr weit verbreitet, wegen der geringen Energie und wegen dem extrem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast, den die erzeugen. Also auch in strahlendstem Sonnenlicht können Sie die lesen, deswegen heißt es auch elektronische Tinte, wie eben schwarze Tinte auf weißem Papier. Also man sieht schon, die Displays haben alle so ihre eigenen Anwendungsbereiche. Eine Variante der Displays ist das, was wir hier haben, ein Beamer. Auch da gibt es ganz verschiedene Technologien, in die ich jetzt nicht ganz tief einsteigen will. Man kann ein LCD-Display reintun und Licht durchschicken sozusagen dann. Also einfach projizieren, was viel Licht schluckt. Was man heutzutage sehr häufig trifft, ist das, was auch hier in dem Beamer drin ist, nämlich ein sogenanntes Digital Mirroring Device, wo man kleine Spiegel hat. Da habe ich gleich noch eine Folie dazu. Also das ist früher war das eine aufwendige Technologie für Großanlagen. Texas Instruments hat das als eine sehr preisgünstige Technologie für den Massenmarkt perfektioniert. Ja, und was jetzt so ein bisschen Technologien sind, die am Kommen sind, ist Liquid Crystal on Silicon, was eigentlich auch schon von der Idee her länger bekannt war, wo man LCD hat, bei dem nicht durchgestrahlt wird, sondern wo von dem LCD das Licht reflektiert wird, womit man wesentlich bessere Ausbeute hat. Und damit also auch so ein Spiegeleffekt, ähnlich wie bei dem Mirroring Device. Und auch immer seit vielen, vielen Jahren schon diskutiert, Laserdisplay-Technologie, wo sie drei Laserstrahlen haben, um die drei Farben darzustellen. Das Bild wird scharf, aber es ist immer noch irgendwie so wenig verbreitet, dass es auch immer noch recht teuer ist. Ja, Digital Mirroring Devices, vielleicht nochmal von der Idee her. Das merkt man auch ein bisschen, wenn man in diesen Beamer reinschaut. Da haben sie einen Chip, der kippbare Spiegel hat. Pro Pixel hat der einen kippbaren Spiegel und der wird von der Lichtquelle bestrahlt und je nachdem, ob die Spiegelstellung so gestellt ist, dass es durch die Projektionsrichtung reflektiert wird oder nicht, ist das sozusagen hell oder dunkel. Und da kann man sich zwei Varianten vorstellen, dass sie drei für die drei Farben eben drei DMD-Chips haben. Das ist natürlich teuer. Und wenn man nur einen Chip haben will, dann macht man das so, dass man die drei Farbanteile ganz schnell hintereinander anzeigt. Und deswegen hat man so ein rotierendes Rad mit einer Farbblende. Das ist das, was hier angedeutet ist. Und das merken Sie tatsächlich, wenn Sie so ein bisschen irgendwie schräg in so einen Beamer reinschauen, sehen Sie manchmal wirklich dieses Farbrad und diese Farbeffekte, die da entstehen. Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Abrundung in den letzten paar Minuten, dass wir Sachen ja nicht bloß auf dem Bildschirm ausgeben wollen, sondern auch drucken. Was gibt es denn da so für Systeme? Naja, was ein Drucker ist, denke ich, da braucht man jetzt nicht furchtbar viel dazu zu sagen. Grob unterscheiden muss man natürlich Schwarz-Weiß-Drucker und Farbdrucker. Die Schwarz-Weiß-Drucker sind dabei, ein bisschen weniger Verbreitung zu bekommen, aber im Büro, gerade beim Laserdrucksystem, ist es immer noch so, dass Schwarz-Weiß-Drucker doch eine relativ große Rolle haben. Wenn Sie Farbdrucker haben, nur Erinnerung an digitale Medien, arbeiten wir immer mit einem additiven Farbmodell, subtraktiven Farbmodell. Das heißt, Sie haben Chrom, Magenta und Gelb und noch Schwarz in der Regel mit dabei, also diese vier Grundfarben. Ich weiß nicht, ob Sie das Geräusch noch kennen. Also so war das früher, wenn Sie gedruckt haben. Das ist ein Nadeldrucker. Damit hat man über lange Zeit sozusagen Grafik gemacht, also irgendwelche Schriften. Die Zeiten, als man erstmalig Schriften einstellen konnte auf einem Rechner und dann eine Matrix hatte, in der dieser Buchstabe, sozusagen die Glyphe abgebildet werden konnte, das war ein Nadeldrucker. Noch davor Typenraddrucker, die aber natürlich nur die eingestellte Schrift benutzen können und gar nichts grafisch machen können. Die Nadeldrucker, die man gerade gehört hat, die können ja auch schon ein bisschen Grafik. Die haben also so eine Matrix, in der sie einzelne Punkte drucken und dann natürlich Zeilendrucker, die meistens in Rechenzentren benutzt werden, auch dort immer noch zum Teil verwendet werden, wo sie eine ganze Zeile über eine Typenwalze einstellen und die das Ganze drucken. Das Ganze sehr, sehr schnell. Praktisch sind immer noch diese klassischen Druckverfahren, dass sie halt Durchschläge erzeugen können. Auch das ist immer noch ganz interessant, insbesondere wenn man zum Beispiel irgendwelche Geheimzahlen tippt, druckt auf was das abgedeckt ist. Da ist es immer noch hilfreich, wenn man so einen Farbbanddrucker sozusagen hat. Thermodrucker lassen wir jetzt im Moment mal weg. Die versuchen sozusagen durch Erhitzen das Bild zu erzeugen. Die kennen Sie ja bloß an so Kassensystemen, wo das Papier sich dann rollt und die Drucke auch ganz schnell vergilben. Spannend für uns ist der Laserdrucker, den es seit den 60er Jahren gibt. Auch wieder mal aus dem Palo Alto Research Center. Wobei man da sagen muss, da hat Xerox natürlich auch seine Kernkompetenz drin gehabt, weil Xerox, also auf amerikanisch sagt man immer noch zum Fotokopieren of Tux Xerox something. Also das ist also einfach die Marke für Fotokopierer gewesen. Und die haben eben in den 70er Jahren schon damit experimentiert, dass ein Fotokopierer quasi durch einen Computer sozusagen beschrieben wird, dass das Bild nicht abgetastet wird, sondern aus einem Rechner erzeugt. Und seit 1985 ungefähr ist es so, dass das auch wieder durch Apple eingeführt ein riesen Massenmarkt ist und dann wirklich zu dieser Desktop-Publishing-Welle geführt hat. Ja, was da drin passiert? Sie haben so eine Trommel, die sich elektrostatisch aufladen kann. Die wird zunächst mal entladen, dann wird sie über einen Draht positiv vorgeladen und ein Laser kann die punktweise entladen. Das heißt, Sie haben dann Stellen, an denen die Stellen, die gedruckt werden sollen, dann nicht geladen sind. Der Tonerstab wird auch vorgeladen, der wird positiv geladen und also die Stellen, an denen gedruckt werden, sind sozusagen negativ geladen. Das heißt, dadurch kommt der Druckerstab genau an die Stellen, auf die der Laserstrahl vorher sozusagen das aufgezeichnet hat. Und dann rolle ich die ganze Trommel ab wieder auf Papier, das nochmal ganz stark negativ geladen ist und damit stärker als diese Trommel selber und den Toner sozusagen von der Trommel wieder runterziehen kann. Und damit das Papier das auch wirklich tut, muss es, wenn es eingeführt wird, zuerst aufgeladen werden. Das ist dieser Draht hier, der Corona-Draht, der Transfer-Corona-Draht. Und danach muss es auch wieder entladen werden, damit das nicht zu sehr statisch aufgeladen ist. Und das erklärt vielleicht auch, dass die ganze Geschichte, nee, andersrum ist es, da ist der, von links nach rechts fließt das Papier durch. Also da wird es, links wird es vorgeladen und rechts wird es entladen. Da erklärt sich sozusagen aus der Technologie auch, warum das Papier dann gerne mal so ein bisschen zusammenklebt, weil das eben alles mit elektrostatischer Aufladung funktioniert. Damit es nicht gleich wieder runterfällt, der Tonerstaub, wird es hinten dann eingebrannt, darum kommt das heiß raus. Ja, und was Sie wahrscheinlich am meisten zu Hause haben, sind nicht Laserdrucker, sondern Tintendrucker. Da sagt man irgendwie immer noch Tintenstrahldrucker, obwohl das nicht wirklich stimmt. Tintenstrahldrucker sind eigentlich solche, mit denen irgendwie das Haltbarkeitsdatum auf Joghurtbecher gedruckt wird aus großer Entfernung. Das sind im Prinzip Drucker, die damit arbeiten, dass sie kleine Tröpfchen erzeugen von der Farbflüssigkeit und die dann aufs Papier übertragen. Und diese Tröpfchen bildet man in der Regel mit Piezo-Elementen, oder ist die beliebteste Technik, ist ein Piezo-Element, also eine Verbiegung von Keramikmaterial durch Anlegen von Spannung. Und eine zweite Technik ist auch, dass man es verdampft, einfach aufheizt. Und da gab es auch wieder andere Verfahren. Früher hat man mit Ultraschall zum Beispiel auch gedruckt. Das wären so Beispiele. Hier oben ein altes System, wo man sieht, hier ein Piezo-Rohr, das zusammengedrückt wird, dann schießt es hier vorne raus. Oder hier ein System, wo es wirklich als integrierte Schaltung gemacht wird. Die Animation funktioniert jetzt leider nicht, die da eigentlich vorgesehen ist. Also hier wird aufgeheizt und das hier ist ein Kanal, da sieht man rechts so ein bisschen angedeutet die Öffnung. Und wenn die Spannung hier sozusagen zur genügend Aufheizung geführt hat, dann schießt der Tropfen nach rechts raus. Oder das wäre ein richtiger Druckkopf, der viele verschiedene Elemente sozusagen auf ganz engem Raum vereint und in Glas geätzt ist. Also da gibt es eine Vielzahl von technologischen Varianten auch, die für uns jetzt letztlich nicht wirklich ganz relevant ist. Thermografische Drucker haben inzwischen fast an Bedeutung verloren. Thermosublimationsdruck, können Sie sich mal durchlesen, nochmal in Ruhe. Das ist im Prinzip verwendet worden, um wirklich hochglänzende Bilder zu erzeugen, wo wirklich die Farbe zusammengeschmolzen wird und dadurch eben eine sehr, gerade für Fotos zum Beispiel, eine sehr schöne Oberfläche erzeugt. Was vielleicht interessant ist, wenn man jetzt in die Gegenwart geht, dass es Drucker gibt, von denen man eigentlich gar nicht mehr richtig Drucker sagen sollte, mit denen man solche Objekte drucken kann, nämlich 3D-Drucker, die dazu geeignet sind, 3D-Objekte auszugeben. Prinzipiell funktioniert es so, dass man eben das in Schichten aufbaut, dass man zuerst eine Schicht des Objekts erzeugt, das Ganze runterfährt und dann die nächste Schicht drauf, das Ganze wieder runterfährt, die nächste Schicht drauf. Das kann sehr lang dauern. Und wie das genau gemacht wird, da gibt es auch verschiedene Techniken wieder, aber so die Grobidee ist, dass da ein Kunststoffobjekt sozusagen erzeugt wird. Das heißt, sie müssen irgendwie entweder heißen Kunststoff dort an die einzelnen Stellen platzieren oder Sie müssen den Kunststoff an der Ort und Stelle sozusagen erzeugen, indem Sie ihn mit einem Zwei-Komponenten-Verfahren eben mit Binder versehen an den Stellen, wo Sie es wirklich haben wollen, das Material, wo es dann aushärtet und den Rest, der nicht abgebunden ist, den entfernen Sie nachher wieder. Also das sind nach wie vor relativ teure Systeme und dauert noch relativ lang, da was auszudrucken. Aber trotzdem ist es eine Technik, die ihren festen Platz inzwischen eigentlich schon gefunden hat. Also insbesondere im Bauen von Prototypen, Modellen oder auch im Bauen von kleinen, in extrem geringen Stückzahlen benötigten Bauelementen einfach, die man irgendwo braucht, um irgendwas festzuklemmen oder so, kann man die Dinge natürlich sehr gut benutzen. Und es ist voll integriert mit einem 3D-Arbeitsproduktionsprozess, wo Sie es 3D modellieren mit einem CAD-System zum Beispiel, das Objekt, und dann ausgeben über so einen Drucker. Und wird mit Sicherheit in der einen oder anderen Form auch noch stärker auf den Massenmarkt wirken. Muss man eben auch mal sehen, was da mit der Technologie passiert. Ja, das Ganze war jetzt mal ein Versuch, einen Überblick zu geben, bis hin zu Dingen, die vielleicht so ein bisschen in die Zukunft gehen. So genau vorhersehen kann es natürlich niemand, aber zumindest den heutigen Stand sollte man so ein bisschen kennen. Dankeschön für heute.